Willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir über Male Gaze und im Medienthema sprechen wir über das Vergessen und Wiederentdecken von Autorinnen der Vergangenheit.
Yes. Ja, über Male Gaze, nicht über Male Gaze. Na gut.
Was?
Der Witz.
Achso.
Wir haben wie immer ein paar Themen vom Thema. Denn im März hast du unseren Patreon mit einer Kurzgeschichte beglückt.
Genau, die hatte ich eigentlich für eine Ausschreibung geschrieben. Das war eine Ausschreibung der Berliner Lebenshilfe zum Thema Texte in leichter Sprache. Nein, Entschuldigung, Texte in einfacher Sprache, was nämlich ein Unterschied ist, habe ich gelernt, während ich das geschrieben habe. Genau, und die wurde dann nicht genommen, was auch voll okay ist. Es gab irgendwie 300 Einsendungen und die haben nur 12 genommen, also schon voll in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, aber so einen Text in einfacher Sprache werde ich vermutlich woanders jetzt schwer unterbringen. Das wäre doch vielleicht was für Patreon.
Ein Abenteuer für alle heißt es.
Ja. Genau, könnt ihr lesen, wenn ihr im Patreon seid.
Ja, dann ist Queerwelten 14 vorbestellt.
Ja.
Mit einem ganz wunderbaren Cover von Marie Bird.
Ja, genau, die ist, genau, das Cover haben wir schon auf Social Media gezeigt und sie ist jetzt bei Aron im Verlagsshop auch schon vorbestellbar. Sie wird im Juni erscheinen, passend zum Pride Month sozusagen. Genau, und ihr könnt die jetzt schon vorbestellen und natürlich auch Queerwelten abonnieren, wenn ihr möchtet. Noch etwas ist vermutlich schon erschienen, wenn diese Folge rauskommt.
Hoffe ich, ja, genau.
Hoffentlich.
Ja, denn wir liegen mit Anarchie Deko 1930 perfekt im Zeitplan, dank ja Leuten, die lektoriert haben, wie du, Lena. Leuten, die korrigiert haben, wie Heike, die ja auch bei Queerwelten dabei ist. Und Samina, die das Cover designt hat und den Umschlag. Deswegen konnte ich jetzt alles schon hochladen. Und ich konnte heute Morgen, es ist der 20.3., auf das Bestellknöpfchen drücken und alle Kickstarter-Exemplare bestellen. Ah!
Ja.
Ist schon aufregend, 250 Bücher
oh
irgendwo
Gott,
in Auftrag
ja.
zu geben. Oh Gott.
Du musst ja. dann ein Foto dann, machen von den Bergen, die.
Ja,
die
es ist der erste Teil. Ich glaube, 119 oder so, haben auch den ersten Teil noch mitbestellt. Das heißt, stehen schon Berge an Anarchie Deko 1 im Keller. Da müssen wir eigentlich
oh, ja.
ein Gebirgsfoto von beiden zusammen
oh, ja.
machen.
Ja, sehr gut.
Und genau, das heißt, an die Kickstarter versenden wir das ja dann und das kommt dann hoffentlich auch irgendwann um den 31.3. so grob bei euch an. Und für alle anderen ist jetzt auch der 31.3. das Erscheinungsdatum. Das heißt, ab da kann man es im Buchhandel eures Vertrauens bestellen. Das ist ja ein Print-on-Demand. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger als die üblichen Bücher, die von einem auf den anderen Tag bestellt werden können. Also dauert so wahrscheinlich 5-6 Tage. Und man kann das E-Book dann in allen E-Book-Shops runterladen. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Das ist für den 31.3. quasi getimed. Also das ist der Erscheinungstermin.
Ja.
Ich finde, das ist ein sehr zeitgemäßes Buch.
Ja, sehr. Es ist also.
Es war die ganze Zeit super zeitgemäß, als wir es geschrieben haben. Und jetzt habe ich es nochmal Korrektur gelesen und dachte so, es wird einfach immer zeitgemäßer. Also es
ich glaub,
soll nicht so zeitgemäß sein.
Gefühlt die Hälfte meiner Lektoratskommentare war, this is too real. Also nein, vielleicht nicht die Hälfte, aber sehr viele. Ja. Wenn ihr es noch nicht gekickstartet habt, dann bestellt es doch jetzt. Und als letztes habe ich noch wieder Workshops im Programm. Also die nächste Runde meiner Schreibworkshops. Ich denke jetzt, wenn die Folge erscheint, habe ich vermutlich schon die Termine festgelegt. Die findet ihr dann auf meiner Website oder auf Social Media. Es gibt auch einen neuen Workshop, auf den ich schon sehr viel Lust habe, nämlich Schreiben mit Pen-and-Paper-Rollenspieltechniken. Witzigerweise, jetzt wo wir kein Rollenspiel-Podcast sind, habe ich mir diesen Workshop, aber ich habe... Die Idee fiel mich so an und ich glaube, das wird witzig.
Glaube ich auch.
Ja, findet ihr, wie gesagt, überall, wo ich unterwegs bin und im Newsletter bestimmt auch nochmal. Und ich werde auch wieder schauen, ob es irgendwie Freiplätze oder so gibt. Aber das hängt nicht von mir ab, sondern von den anderen Teilnehmenden. Aber wenn ja, sage ich Bescheid.
Ja, dann reden wir doch mal über Male Gaze, unser Thema.
Ja.
Wie gesagt, Gaze, G-A-Z-E.
Genau, der männliche Blick. Über Male Gaze also können wir nicht so viel reden. Ich glaube, da sind wir die falschen Leute für. Male Gaze meint halt, dass oft aus dem Blickwinkel von Männern heraus geschrieben wird, gefilmt wird, fotografiert, gedacht, auch rezensiert wird. Und wir haben gedacht, wir machen einfach mal eine Folge dazu, weil wir es noch nicht hatten, das Thema. Und weil es auch irgendwie immer noch, also natürlich ist es auch das ist besser geworden auf jeden Fall in den letzten Jahren, aber es ist schon immer noch irgendwie a thing und hat teilweise auch so ein bisschen subtilere Ausprägung, die jetzt nicht unbedingt nur, also das ganz klassische Beispiel ist ja immer, dass ne, weibliche Figuren immer im Film entweder super sexualisierte Outfits haben und immer so sexy gefilmt werden, oder vermeintlich sexy, wie auch immer. Das ist, also das kennt vermutlich viele, aber es gibt halt auch noch so ein paar irgendwie subtilere Ausprägungen davon und deswegen haben wir gedacht, das lohnt sich doch nochmal für eine Folge, zumal es auch in der Fantastik auch immer noch durchaus ein Ding ist.
Genau, ich finde auch, es ist gerade auch im ganzen Fantastik-Genre, also wenn man so das Superheldinnen-Genre mit einbezieht, ist das auch was, wo es halt besonders auffällig ist, der Male Gaze. Also so diese typische Superhero-Landing, wo dann der Hintern halt so raussteckt. Und dann ist es irgendwie, ne, dann fährt die Kamera sinnlich über die Kurven der des engen Latex-Kostüms. Und dabei ist halt schon auffällig, dass das weibliche Latex-Kostüm anders gefilmt wird schon als das männliche Latex-Kostüm. Man könnte jetzt sagen, die Männer sind auch sexualisierend in Latex gehüllt. Aber da gibt es schon auch noch Abstufungen.
Ja, es gab doch mal dieses großartige Avengers-Filmplakat, wo die Männer alle so dargestellt waren, wie sonst die Frauen. Also diese wirklich mit, also das typischste Filmplakat ist ja immer das, wo man noch die Brüste und den Hintern gleichzeitig sieht, indem die Frau so verdreht ist, dass es beides im Bild ist. Und da gab es dann auch ein wunderbares, so der Hulk in dieser Pose und so. Das war schon.
Wir präsentieren dir hier alle Vorzüge dieser Frau.
Genau, das war schon alles sehr gut.
ja, krass. Genau, und dann so die Kameraführung, also dieses typische, keine Ahnung, Frau geht einen Gang entlang und die Kamera geht so von den Füßen, die Beine hoch, verweilt auf dem Hintern und ne, geht dann so weiter und sowas.
Ja.
Genau, das heißt, es ist natürlich, wie es der Name Gaze dann auch schon sagt, ein sehr optisches Phänomen, aber genau, wir wollen in der Folge auch darum reden, dass es halt nicht nur Optik ist, es ist nicht nur der Blick, der tatsächlich der Blick der Augen quasi ist, sondern es ist halt auch der Blickwinkel, die Perspektive. Ja.
Genau, und ich finde, das geht halt auch schon oft, auch das ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber ich finde, es geht schon ganz oft los in der Konzeption und in der Vermarktung, welche Bücher sind für wen? Welche Bücher werden von wem gelesen? Also das ist ja in allen eigentlich Genres, in allen Altersgruppen, an allen Alterszielgruppen so, das ist immer noch, es gibt Bücher und es gibt Bücher für Frauen oder Mädchen, so, ne?
Es wird irgendwie davon ausgegangen, dass zum einen Frauen sich problemlos in diese männlichen Perspektivfiguren reinversetzen können, deswegen sind Bücher neutral, ne? Bücher für Männer, also quasi, und über Männer sind neutrale Bücher, das ist normal, da können Frauen sich problemlos in diesen Blick halt reinversetzen. Was ja auch der Fall ist. Wir sind ja damit so aufgewachsen, dass wir das tatsächlich können. Aber es wird halt angenommen, dass es andersrum quasi unmöglich ist. Also, dass Männer auf keinen Fall das auch nicht wollen. Ne? Kein Buch lesen, wo sie dann irgendwie die Welt aus den Augen einer Frau betrachten. Deswegen gibt es halt Bücher und Bücher für Frauen. Und ich finde auch, dass dabei auch vorausgesetzt wird, dass in den Büchern für Frauen auch einfach Dinge drinstehen, die nicht für Interesse von Männern sind. Also sowas, weiß ich nicht. So ganz extrem, so dieses, da geht es um Menstruation und Kinderkriegen. Aber selbst wenn es darum überhaupt nicht geht oder ne, Romantik oder so, halt als so ein vermeintliches Thema, was Männer nicht interessiert, was ja auch eigentlich absurd ist, weil auch in jeder, keine Ahnung, wir waren eben schon mal SuperheldInnen-Geschichten, jeder SuperheldInnen-Geschichte gibt es irgendwie eine Love-Story. Warum gibt's die? Gibt's die, damit da die Frauen reingehen? Nein, die gibt's da, weil das unsere Erwartungshaltung an Erzählungen ist, auch an Erzählungen für Männer.
Ja.
Und ja, aber so generell wird halt angenommen, nein, Romance oder ne, Bücher mit einem starken Fokus aus weiblicher Perspektive auf Liebesgeschichten ist ein Thema, das halt für Männer quasi nicht von Belang ist und auch Männer langweilen würde und sowas.
Ja.
Wir reden später bestimmt noch mal kurz über die Wand. Das hat noch Relevanz in dieser Folge, glaube ich. Wir lesen nämlich gerade zusammen von Marlin Haushofer Die Wand. Und da ist mir das auch wieder aufgefallen, dass das im Prinzip ist es eine Postapokalypse, eine Art Robinsonade von einer Frau, die vollkommen alleine ist in einem Tal. Und trotzdem musste ich dieses Buch aus der Frauenabteilung abholen. Und ich frage mich, warum?
Oh, wow, okay.
Warum? Warum steht es in der Bibliothek in der Frauenabteilung?
Aha.
Es ist demzufolge auch so ein Sticker auf dem Buchrücken, wo groß drauf steht, Frauen.
Nein, echt? Wow.
Ja.
Okay, krass. Ja, es ist ja leider oft auch so eine Annahme, die sich bestätigt, ne? Also, es gibt ja, also mir fällt das immer eher auf, wenn Leute daraus ausbrechen, weil also das ja sehr gut ist. Also ich kenne ja schon immer mal wieder oder ich finde immer mal wieder so Posts auch von Männern, die sagen, Ja, okay, mir ist aufgefallen, ich habe jetzt ganz viel Fantastik nur von Männern gelesen. Empfehlt mir doch mal was von Nicht-Männern. So. Also dann fällt es mir eigentlich am ehesten auf, und diesen quasi Kanon, der in Schulen gelehrt wird, dass immer, also die Frauenquote vielleicht, weiß ich nicht, 10%.
Und das auch erst seit 10 Jahren.
Ja, also auch super, super wenig. Über diesen, die 100 besten Bücher sind auch immer ganz, also ich würde behaupten, das ist noch nie auch nur 50-50 gewesen. Und das liegt natürlich auch
teilweise. Dafür gibt es dann immer so eigene Kanons, der weibliche Kanon.
Ja, und das liegt natürlich auch teilweise daran, dass Bücher von Männern einfach 150 Jahre lang oder noch länger immer nachgedruckt werden, während ganz viele, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, Bücher von Frauen einfach zwischendurch vergriffen waren und gar nicht mehr gelesen werden konnten, selbst wenn man es denn gewollt hätte.
Deswegen würde ich auch sagen, der Male Gaze ist halt nicht nur der männliche Blick, as in, das ist ein Blick von Männern, sondern es ist dieser männlich-normative Blick. Also es ist auch der Blick von Frauen, die aber, und nicht-binären Menschen, die aber diesen männlichen Blick auf die Welt natürlich irgendwo verinnerlicht haben, weil er uns halt ja mit dem Löffel, mit dem Breichen als Kleinkind schon eingeträufelt wurde.
Ich wollte halt auch gerade noch sagen, also wir sagen jetzt aber ganz viel, reden gerade ganz viel von Männern und Frauen. Es ist natürlich ein, also es geht natürlich da sehr viel um Privilegien und Gatekeeping und Kanonisierungsmacht sozusagen. Und deswegen meint dieser Male Gaze schon oft einfach auch der Blick von weißen Cis-Hetero-Männern. Ja, und auch Männer, die zum Beispiel nicht weiß, nicht hetero, nicht cis sind, haben auch diese Abwertung teilweise. Oder diese weniger Beachtung und weniger als wichtig erachtet werden und weniger als Zielgruppe gelten und so. Also das ist auch so. Und klar, was für Frauen gilt, geht natürlich für nicht-binäre Menschen noch mehr. Also diese Verunsichtbarung und so, das ist natürlich auch ein Faktor. Es ist, aber es ist irgendwie in der Literatur, es ist ja so sehr binär gegendert mit Literatur und Frauenliteratur. Deswegen reden wir jetzt auch oft von Frauen noch.
Und wir sind ja auch eigentlich fast alle irgendwie in irgendeiner Form einem von den beiden Geschlechtern quasi sozialisiert worden.
Büchercover, finde ich, ist halt auch so ein bisschen analog zum Filmplakat. Also gerade in der Fantasy und Science Fiction gibt es schon immer noch Plakate, wo man sich so ein bisschen fragt, warum hat diese Frau das an? Oder warum muss dieses Alien aussehen, als wäre es irgendwie aus der, weiß ich nicht, dem Alien-Playboy entsprungen? So, also finde ich schon ganz, also es ist halt so ein bisschen teilweise auch so, okay, ich sollte vielleicht menschliche Frauen nicht mehr so darstellen, aber so Elfen und Aliens, die kann man schon noch so richtig hart sexualisiert in Kettenbikini oder Space-Kettenbikini zeigen.
Ja, ich habe auch ein Beispiel, nämlich das Wasteland-Cover. Da ist ja Lele auf einem Motorrad drauf, von hinten. Und es gab kein Ursprungsdesign, sondern es wurden mir so quasi Vergleichscover geschickt. Und da waren immer Frauen, die so vor so rätselhaften Eingängen standen, so Bunkertüren oder sowas. Und die standen auch immer so, dass sie so über die Schulter gucken, dass man gleichzeitig von der Seite ihre Brüste sieht und von hinten ihren Arsch.
Ja.
Und natürlich das Gesicht auch, also das schon auch. Und so lange Haare und natürlich immer sehr schlank und sehr körperbetont angezogen. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, das passt so gar nicht. Auch nicht zur Protagonistin. Ich hätte gern was anderes. Mir wäre am liebsten, wenn eine Frau auf einem Motorrad drauf wäre. Und dann haben die es tatsächlich nicht mit einem Stockfoto gemacht, sondern haben, das muss ich Ihnen sehr zugute halten, Sie haben dann eine Künstlerin beauftragt, die Lele auf dem Motorrad gemalt hat.
Ah, ja. Ach cool. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Nora Bensko, die war ja mal zu Gast hier im Podcast zum Thema historische Stoffe neu schreiben. Und da hatte sie ja auch erzählt, dass, glaube ich, in der ersten Version des Covers von Die Götter müssen sterben, die abgebildete Frau einen Boob-Window hatte.
Ja, ich erinnere mich.
Das war auch so, okay, das hat sie, glaube ich, auch noch gesagt, können wir das nicht haben. So, ja. Ja, das setzt sich natürlich halt auch im Inhalt fort. Was ich, also gerade in jungen Büchern auch wirklich vollkommen immer noch, also wirklich so oft gelesen habe, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil ich einfach nicht mehr so viel Bücher von Männern lese auch, aber...
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Seit ich das zurückgefahren habe, ist auch...
Ja, ist auch besser, ne?
Habe ich gar nicht mehr so viele problematische Beispiele.
Nee, voll. Komisch. Mystisch, wo das herkommt. Aber was ich auch mich an ganz viele Sachen erinnern kann, ist dieses irgendwie der junge männliche Held, der einfach nicht versteht, was Frauen oder Mädchen, die so im selben Alter tun und warum sie das tun, ne? Dieses typische, und dann ist, was ich so sauer auf mich hat mir eine runtergehauen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Frauen sind so mythische, völlig unberechenbare Wesen, also ähnlich wie Drachen oder Feen oder so. Man weiß nicht, warum sie tun, was sie tun. Es ist ein komplettes Mysterium. Und das ist, also wirklich, kann ich mich an so viele Bücher erinnern, wo dieses Ding drin war.
Ich finde auch gerade mit dem Runterhauen, so dieses, da steckt ja auch Male Gaze drin, ne? Also so dieses, wenn dir eine Frau eine runterhaut, dann ist das zwar irgendwie so, irgendwie seltsam und annoying, so. aber es ist halt auch keine Gefahr, nee. Es ist keine gefährliche Gewalt oder kein, ne, du schwebst halt nicht, es ist halt nur so eine Ohrfeige, schwebst halt nicht in irgendeiner Gefahr, weil die Frau ist einfach so schwach, die kann dir halt nur eine klatschen.
Ja.
Ist halt ein bisschen.
Voll.
Mal einen Handabdruck, aber sonst jetzt nichts. Und dann wird das auch so bagatellisiert. Also als wäre das voll okay, dass Frauen Leuten einen runterhauen.
Ja, nee, ist ja nicht, ne? Also.
Und das ist es ja nicht. Nee. Aber ich finde, da steckt so dieser Male Gaze drin, dass Gewalt, wenn sie von Frauen ausgeht, halt eh quasi nicht wehtut.
Ja. Und das ist natürlich in alle Richtungen scheiße, ne? Also.
Ja.
Sowohl von, oh, wenn eine Frau sich so aufregt, dass sie zu körperlicher Gewalt greift, dann ist das irgendwie nicht ernst zu nehmen und so ein bisschen niedlich und lustig. Und natürlich auch, es ist okay, Männern eine runterzuhauen, weil es ist halt auch nicht so, ne? Also,
auch das ist nicht okay.
Nee, ist not okay. Das ist halt auch so ein Trope, was auch, finde ich, durch so ein Male Gaze irgendwie geprägt ist, also. Ne, dieses ist so ein bisschen niedlich und so ein bisschen, wie sie sich wieder aufregt.
Ja, genau. Und auch immer so, das ist immer auch nur so, genau, rätselhafter, aber auch sehr persönlicher Beef, so.
Ja, genau.
Also so irgendwie, die hat halt was in den falschen Hals bekommen und irgendwie, hat was nicht verstanden,
genau.
So wie ich das eigentlich gemeint habe.
Genau.
Ich wollte sie doch nur beschützen.
Ja. Ja, genau. Genau. Das nächste ist dann halt so, ja, also dass Eigenschaften bei Männern und Frauen verschieden bewertet werden. Ne?
Oh ja.
Also dieses ganze, alles, also was bei Männern als Stärke, Durchsetzungsvermögen und so weiter, Geld, also ne, laut sein, wütend werden, irgendwie den Platzhirsch machen, auf Leute bedrohlich irgendwie vielleicht zugehen, rumpoltern und so. Das bei Männern immer irgendwie so, ja, weiß ich nicht, warum das so ist. Also das ist ja eigentlich auch WTF. Warum hast du dich nicht im Griff, Mann? So, also, aber es zählt also als Stärke oder so.
Charakterstark, genau.
Ja, und weil eine Frau irgendwie laut wird oder schneller spricht oder höher spricht oder so, dann ist es ja immer sofort ja irgendwie unbeherrscht, hysterisch.
Es gibt auch generell so viel Kritik an weiblichen Stimmen, finde ich. Also an der Art, wie weibliche Stimmen sind. Gerade wenn man halt irgendwie lauter wird, tendiert man ja auch dazu, einfach höher zu, also dass die Stimme höher wird. Auch oft, wenn man sich halt irgendwie aufregt oder emotional wird oder so als weiblich gelesene Person. Und dann gibt es immer ganz oft so Kommentare dann noch. Ja, dann ist sie ja so emotional geworden. Oder ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man noch ernst genommen wird, wenn man immer, wenn man halt so mit dieser Stimme spricht. So. Also habe ich tatsächlich auch schon nicht über mich selber, aber über einen sehr guten Vortrag von einer Frau, die auch ja teils emotional gesprochen hat. Und dann hieß es dann nachher so, ja, die muss halt aufpassen mit ihrer Stimme und sowas. Und ich dachte so, nee, hey, ihr müsst anders.
Ja, wow.
Also ihr müsst männliche Stimmen nicht immer als die Norm ansehen. Also
ja, ich habe das
immer als Schwäche interpretiert wird, wenn die Stimme hoch.
Ich habe das auch schon gehört. So, nee, also irgendwie, das ist ich, ne? Zum
Frauen bei Podcasts.
Podcasts und Frauen kann man sich ja nicht anhören. Die Stimmen sind ja so nervig und hoch irgendwie, ne? Und ich erinnere mich gerade ein ehemaliger Chef von mir, der hat mal gesagt, er findet das ganz schlimm, diese weiblichen Kommentatorinnen beim Fußball.
Ja, das ist er nicht alleine, glaube ich. Das
weil auch mit der Begründung, die sind immer so sachlich und pöbeln nicht rum, aber das gehört für ihn dazu, dass ein männlicher Kommentator vollkommen unsachlich.
Also entweder sind sie zu sachlich oder sie sind zu emotional.
Ja, genau, man kann es nicht richtig machen. Aber so dieses, nee, die poltern nicht rum und beschimpfen den Spieler nicht. Das geht ja so nicht. Da fehlt mir was. Also.
Und mir fällt es auch immer bei Hörbüchern auf. Also ich höre selber sehr selten Hörbücher, aber Christian hat da so ein Audible-Abo und hört viel Hörbücher.
Ja.
Und erstens sind super, super wenig Hörbücher von Frauen gesprochen.
Ja.
Und wenn sie von Frauen gesprochen werden, finde ich, ist die Auswahl der weiblichen Stimmen schon auch so, dass man merkt, die sprechen sonst vielleicht auch viel Kinderbücher oder so. Also dann sind das so Stimmen, die sehr Jetzt werte ich selber gerade Stimmen ab, die höher sind, ne? Merkt ihr selbst. Aber mir fällt einfach auf, auch da ist das Bild von, wie eine weibliche Stimme sich anzuhören hat, ist halt eher dann die hohe Stimme, die halt ein bisschen vielleicht kindlicher klingt so, die sicherlich auch viel mit Kinderbuch und so betraut wird, was das Vorlesen angeht. Mhm. Und wenn Männer Frauenstimmen oft in so Dialogen nachmachen, dass sie das dann auf so eine Weise nachmachen. Wo ich so denke, arg.
Oh ja.
Und da war, ich höre, wie gesagt, sehr selten Hörbücher, aber ich habe das Hörbuch von Legends and Latte gehört. Ja. Auf einer sehr langen Autofahrt, als wir nach Dänemark gefahren sind, haben wir es zusammen gehört. Und der Autor Travis Baldry ist ja Hörbuchsprecher.
Ah.
Und da gibt's ja sehr viele weibliche Figuren, also zum Beispiel eine Orkin, aber auch diese Succubus und sowas. Und der spricht die einfach schon mit einer charakteristischen Stimme für diesen Charakter. Aber er spricht sie halt einfach mit seiner normalen Stimme. Und das fand ich total gut, dass das nicht immer, ne, irgendwie der weibliche Charakter kommt rein und sagt, hallo!
Ja,
das ist vielleicht dann eher nicht male gaze, sondern male listen. Aber ich finde, das spielt auch voll eine große Rolle bei dem, wie was wollen wir eigentlich hören und welche Frauenstimmen wollen wir hören, wie tolerieren wir die und so.
Ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist, aber ich fand früher auch ganz oft, dass Synchronsprecherinnen, also ganz oft war die Synchronstimme sehr viel höher als die Schauspielerin im Original spricht.
Also da gab es bestimmt auch eine Präferenz bei der Einstellung, ne? Und auch da, das klang jetzt ja so, als würde ich Leute mit höheren Stimmen dann doch abwerten. Was ich aber eigentlich damit sagen möchte, ist Vielfalt. Ich möchte einfach vielfältige weibliche Stimmen hören.
Ja, total. Ich meine, es ist natürlich auch, der Synchronsprecher von Bruce Willis klingt ja auch nicht wie Bruce Willis, sondern der hat ja so eine super tiefe Stimme. Also da hat man ja auch so ein bisschen dem Actionhelden die tiefste,
halt, wie man sich
kratzigste
so
Stimme gegeben, die man finden konnte. Die mit dem Original nicht viel gemein hat. Also das ist natürlich auch generell so ein bisschen,
Ich muss jetzt ganz kurz einmal Richtung Politik abbiegen. Ja. Es war ja vor wenigen Tagen diese Grundgesetzänderung und davor wurde ja dieser erste Vorschlag von CDU und SPD von den Grünen abgelehnt und hat damit dann halt keine Mehrheit bekommen. Und da gab es ja auch ganz viel, weil die ja mit 3 Frauen und einem Mann vor den, also bei dieser Pressekonferenz an den Mikros standen, gab es also ganz viele Bilder dann von den 3 Frauen und den Typen. Und da wurde ja auch viel irgendwas von wegen gekränkte Frauen.
Oh Gott, ja.
Das solche Sachen.
So schlimm,
also, dass sie das abgelehnt hätten, nicht aus sachlichen Gründen, wie ein Mann wie Merz das sicherlich getan hätte.
Ja. Merz ist ja auch der, so, also der Archetyp des total
sachlichen
Menschen einfach. Ja, also
sondern die haben es abgelehnt, weil sie halt so gekränkt sind sie als Frau darüber so emotional urteilen und sowas. Und das fand ich schon auch sehr lustig. Und mir hatte dann Judith Madeira, das ist die Rezensentin und auch die Initiatorin von diesem Portal Literatopia, die hatte mir ein Zitat von Mastodon geschickt, was ich auch ganz witzig fand. Wenn man die CDU als parteigewordenen weißen Mann und die Grünen als Frau ansieht, ergibt vieles plötzlich Sinn. Ein Vorschlag der Grünen wird so lange verteufelt, bis er wortgleich von der CDU wiederholt wird. Ab dann gilt er als vernünftig, ohne dass den Grünen die Anerkennung gebührt. Von grünen Politikern verlangt man Kompetenz und Moral, bei CDUlern sind Korruption und Unfähigkeit liebenswerte Marotten.
Ja, das fand ich auch, den habe ich auch gelesen, fand ich auch richtig gut. Genau, das ist nämlich auch wieder so, ne? Es gibt ja so Anti-HeldInnen, so Männer, die Falsches tun, ein bisschen moralisch korrupt oder moralisch fragwürdige Sachen, bla, sind irgendwie interessant und spannend und tolle Charaktere und Frauen, die Falsches tun oder nicht perfekt sind oder auch mal Sachen machen, die irgendwie nicht okay sind, die haben immer sehr schnell diesen Stempel von unsympathisch, nicht nachvollziehbar irgendwie. Das ist
voll.
Warum soll ich mir das angucken? Das ist doch alles, da kann ich mich nicht reinversetzen.
Das lese ich auch immer wieder in Rezensionen. Sobald eine Frau irgendwas tut, was irgendwie fragwürdig ist, heißt es dann irgendwie, und da konnte ich dann irgendwie nicht mehr mit ihr mitfiebern und sowas. Und im Gegensatz dazu sind ja gerade so diese Bad Boy Love Interests, die können ja wirklich alles Mögliche machen. Also ich finde, da gibt's so fast schon so ein Wettrennen. Wie unsympathisch kann ich den schreiben, um es nachher doch so aufzulösen, dass er dann doch irgendwie sympathisch, also bis hin zu, Er hat deine ganze Familie ermordet, aber.
Wow, ja.
Aber am Schluss stellst du fest, es war, keine Ahnung, er hatte gute Gründe oder wie auch immer. Oder er ist geläutert und alles ist jetzt wieder gut und sowas. Also ich finde, da gibt es echt so ein Wettrennen darum, wer den unsympathischsten Scheißkerl schreiben kann, der nachher trotzdem das Love Interest in Forever, Happily Ever After und so wird.
Ja, aber auch diese ganzen Anti-Helden, ne, Walter White, Tony Soprano. Diese ganzen ganz bekannten Männer, die dann irgendwie so mit Verbrechen und sonst was zu tun haben. Es hat sogar einen Namen bei Breaking Bad. Ist also, ne, Walter White, die Hauptfigur. Und es gibt jetzt eine Ehefrau, Skyler. Und die ist ja so gehasst worden. Also bis hin zur Schauspielerin, die sie gespielt hat. Dass die von irgendwelchen Leuten bei so Panels gefragt wurde, warum ist dein Charakter so eine blöde Bitch irgendwie. Wo auch der Showrunner es nicht nachvollzieht. Also gab es dann, also immerhin dankenswerterweise auch so Statements des Showrunners, so er sagte irgendwie, ja, ich weiß nicht, was die Leute haben. Der Walter White ist ein Arschloch. Der behandelt seine Frau irgendwie total scheiße und sie weiß halt nicht so, also sie kann sich nicht so richtig von ihm lossagen, weil es auch gefährlich für sie wäre. Und dann tut sie halt irgendwie, was sie kann, ne? Und hilft ihm ja auch irgendwie teilweise, damit er nicht auffliegt. Und so, und dann wird sie dafür so gehatet. Es gibt nämlich den Skyler-Effekt. Der ist tatsächlich in der Medientheorie inzwischen ein fester Begriff, halt, dass man.
Ah, krass, ja. Ich habe das Wort schon mal gelesen, wusste aber nicht mehr, weil ich den Charakter so scheußlich fand. Also nicht die Frau, sondern vor allen Dingen, also den Mann und diese ganze Familie, es hat mich sehr belastet in den ersten Folgen, die ich geguckt habe. Ich konnte so viel nicht weitergucken. Aber deswegen war mir gar nicht bewusst, dass der Skyler Frau von Breaking Bad basiert. Ach, krass, ja. Zu diesem, ich hatte ja eben schon mal dieses Bad Boy-Thema. Ich finde, dass da auch reinkommt, dass diese Diskrepanz an sexueller Erfahrung, die Figuren haben dürfen. Das ist bei Männern, ne, wir kennen das, tolle Hechte, wenn sie halt sexuelle Erfahrung haben. Genau. Die wissen auch genau, die kennen quasi den Körper der Frau besser als die Frau, weil sie können ihn ihr dann quasi beibringen. Sie hat vorher noch nie auch nur irgendetwas gespürt oder irgendein Bedürfnis gehabt, bis halt der Mann ihr irgendwie zeigt, was sie mit ihrem Körper tun kann und wie ihr Körper Lust empfindet. Und das Lustempfinden hängt so voll davon ab, dass sie halt diesen mit Knöpfchen betrauten Mann kennenlernt, der ihr dann zeigen kann, welche Knöpfchen man wie drücken muss und so. Hat einerseits
Mansplaining, den eigenen Körper
quasi. Ja, genau. Mit dem Stigma von weiblicher Masturbation zu tun. So. Ja, und auch so dieses, was ja auch gesellschaftlich super, super weit zurückgeht und super eingeschrieben ist in alle möglichen Kulturen, dieses Reinheitsding von Frauen, was nicht mit einem Reinheitsding von Männern korreliert, so, ne? Also sexuelle Erfahrung bei Männern ist gut, weil die können ja nicht schwanger werden, die können auch andere Leute schwanger machen. Bei Frauen ist es halt, sind sie halt Schlampen, so.
Ja.
Und das ist halt schon auch ein Thema, finde ich, was eine größere Rolle in der Fantastik spielt als in anderen Genres. Und in der Fantasy speziell mehr als in der Science Fiction und so. Die unerfahrene Frau, die noch nie irgendwie einen unkeuschen Gedanken hatte und dieses ganze seltsame Wiedererstarken von so Jungfräulichkeitsmythen, von denen ich mir auch wünschen würde, dass sie einfach endlich mal von der Bildfläche verschwinden, die trotzdem noch immer wieder irgendwie, gerade in so romantisch fokussierten Geschichten, immer noch auftauchen, dass es halt dann schon auch die Berührung nur von diesem einen wahren, der einen wahren Liebe und nicht vorher besudelt von jemandem, der nicht die eine wahre Liebe ist.
Total. Also es ist ja generell so, dass ganz, wirklich ganz lange in ganz vielen Geschichten alle weiblichen Figuren, wo es überhaupt darum geht, dass sie vielleicht Sex haben oder dass sie vielleicht auch gerne haben oder dass sie Männer anflirten offensiv oder ne, dass da irgendwie suggeriert wird, dass sie viele SexualpartnerInnen haben, dass es für die ja dann auch immer schlecht ausging in der Geschichte. Sie müssen ja bestraft werden. Die gute Frau hat am Ende irgendwie der passiert was Gutes und die promiskuitive Frau oder die sich da zu weit rauslehnt oder zu sehr gegen die Rollenbilder verstößt. Die war am Ende halt schon oft tot oder irgendwo im Gefängnis oder bestraft, sonst wie bestraft oder wie auch immer, ne? Also.
Und das ist auch voll parallel eigentlich zu diesem Bury Your Gaze. Und jetzt ist Gaze mit A und Y und nicht mit Z.
Ja, voll.
Also so dieses sich auflehnen gegen das Normative wird halt mit dem Tode bestraft. Mhm. Und ich meine, das sind natürlich jetzt alles auch alte Medienklischees, die auch nicht immer so noch zutreffen. Ne? Also möchte jetzt gar nicht sagen, dass sich gar nichts verändert hat.
Nee, genau. Aber es ist schon immer noch manchmal.
Es lohnt sich immer noch, sich dann damit auseinanderzusetzen und diese Sachen im Hinterkopf zu haben, finde ich. Gerade auch, wenn man selber schreibt oder zeichnet oder sonst irgendwas, Cover designt oder wie auch immer.
Also ich finde auch, das sind so Sachen,
halt auch noch nicht so eingebaut ist in uns, dass wir es automatisch jetzt nicht mehr machen.
Nee, es ist auch so Sachen, es ist so mit so Erwartungshaltung auch total oft. Also, dass man schon ganz überrascht ist, wenn es dann mal nicht so kommt. Und daran merkt man dann immer, dass man da doch noch so drauf geeicht ist irgendwie. Auch wenn man es natürlich ablehnt, ne? Aber es ist.
Ja, ich finde auch, einerseits verbessern sich Dinge ne? Ich habe auch eben, wir haben ja kurz schon gesagt, dass wir ja gar nicht mehr so viel, also wir lesen ja immer sehr viel Frauen und queere AutorInnen.
Ja.
Und wenn wir männliche AutorInnen lesen, Autoren lesen, dann halt auch oft, weil es irgendwie Empfehlungen sind und weil wir wissen, das sind irgendwie coole Leute und die schreiben halt irgendwie nicht so male-gazy und sowas. Deswegen würde ich schon sagen, mein eigenes Leseverhalten war schon auch sehr gut für mich persönlich, sodass ich dann oft auch so denke, ach ja, mittlerweile, es ist ja gar nicht mehr so schlimm, haben sich ja Sachen gebessert und sowas. Die haben sich dann oft halt nur auf meinem Lesestapel so verbessert. Aber ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die breiter diskutiert worden sind und so. Ich finde aber, durch die Nutzung von bildgenerierender KI, ist ja auch da, also müssen wir quasi auch diese Fortschritte verteidigen, weil ich finde das KI ganz stark wieder so Male Gaze, weil es ja einfach reproduziert, ne? Es reproduziert ja einfach das, was massig vorhanden ist. Und da können wir halt wir haben jetzt mal 10, 15 Jahre über diese Male Gaze Sache nachgedacht, haben aber halt 115 Jahre Medienkonsum angehäuft.
Zumal ja auch die, generative KI ja einfach auch sehr biased ist, was da eingeflossen ist und was da teilweise halt auch von Tech-Leuten, die auch zum Großteil, cis-hetero-Männer sind, als das ist ein gutes Bild, das was mir den KI jetzt ausgespuckt, das bewerte ich jetzt als gut und dann fließt es natürlich ein als, oh, das ist ein gutes Bild, ne?
Und ich finde halt auf diesen, also wenn man so KI-generierte Bilder hat, ist halt auch super, super auffällig, dass das so ein uniformes Bild von einer sehr kindlich, but make it sexy Weiblichkeit hat, ne? Also so die Gesichtchen sind immer so Kindchenschema, gleichzeitig natürlich die Körperformen sehr weiblich, aber sehr schlank und normschön und oft weiß.
Also ich finde, es gab in letzter Zeit auch einfach irgendwie mehrere so wirklich gute Artikel zum Thema, wie generative KI den Faschismus stärkt. Und es klingt jetzt so leicht übertrieben, aber es ist, ich finde, da ist so wirklich viel dran.
Im Moment klingt überhaupt gar nichts übertrieben. Nee, leider.
Ich gucke mal, ob ich noch so einen Artikel wiederfinde, aber ich finde das wirklich sehr, also dieses, genau, wir zementieren in Bildern wieder irgendwie die heteronormative Familien und kindlich sexy Frauenbilder und daneben den Muskelprotz. Also ich finde, das ist schon, wenn man das ständig überall sieht, ist das schon irgendwie, wo man irgendetwas, wo man sagt, ja, das zementiert
das
schon die Bilder,
diese...
die Faschisten gern hätten.
Ne? Ja, genau. Das ist ja auch, man sieht das ja auch voll, die AfD und die Werteunion und so, die geizen ja nicht mit so KI-Bildern. Also wenn man da mal googeln möchte, Werteunion und Familie oder irgendwie sowas oder AfD und Familie dann und KI, dann findet man da sehr eindeutige Bilder. Das ist immer die gleiche Art von Weiblichkeit und Männlichkeit und so, keine Ahnung, die blond langhaarige Frau immer im Kleid und immer mit einem Kind auf der Hüfte und so. Da gibt's so ein ganz bestimmtes und sehr enges.
Und nur ist das natürlich noch, also dass die AfD sicherlich auch, wenn die AfD ein Bild macht und das würde irgendwie zwei Männer ausspucken mit einem Kind als Familie, dann würden sie es natürlich sofort neu prompten.
Ja.
Aber auch wenn Leute, die nicht die AfD sind und vielleicht irgendwie gar nicht unbedingt so heteronormativ drauf sind, sagen, ja, hier, möchte einen LinkedIn-Post machen, wie meine Familie mich gelehrt hat, wie ich mich noch besser selbst neoliberal ausbeuten kann, dann mach mir mal ein Bild von der Familie, damit LinkedIn, der Algorithmus, mehr Likes generiert, alles sowieso schon völlig furchtbar, aber dann wird natürlich das Bild auch Mann, Frau, zwei Kinder vom Einfamilienhaus zeigen. Auch wenn die Person jetzt vielleicht nicht super konservativ drauf ist, aber weil es ja nur darum geht, irgendein Bild zu generieren, wird das dann natürlich gepostet, ne? Also.
Es gab da vor kurzem auch so in einem Buchbubble, das habe ich auch nur gesehen, weil Leute sehr wütend darüber waren, so eine Abstimmung über so ein Klimafolgenanpassungsbuch, was offenbar Leute hoffentlich selbst geschrieben hatten, wozu sie aber ein KI-Cover abstimmen wollten. Waren dann irgendwie so 4 Slides auf Instagram und man konnte dann irgendwie sagen, welches einem am besten gefiel. Und das waren 3, glaube ich, so relativ neutral, irgendwas mit einer Erdkugel und ich weiß nicht, ne, sowas halt, wo so mehr so Elemente drauf waren. Und eins war aber auch Mann, Frau, Kind und der Mann hält so schützend einen Regenschirm über seine Familie und auch so hält die auch so im Arm sowas. Und da habe ich auch gedacht, ja, die haben sicherlich nicht gepromptet, einen Mann, der seine Familie beschützt, sondern irgendwas mit Familie und Katastrophenschutz oder sowas. Aber rausgekommen ist halt dieses Bild wieder. Und das hätte auch so, es gibt quasi dasselbe Bild nochmal, wo dieser Regenschirm so einen Regenbogen abwehrt. Und das
wird dann von rechten benutzt.
Also ein total ähnliches Bild auch, wo der Vater den Regenschirm so hält, dass so regenbogenfarbener Regen davon so abprallt, um seine Familie vor Queerness.
Vor der Verschwulung der Welt.
Ja.
Ah, der gute Tapfere, ja.
Ja.
Oh Gott. Gott, das ist so furchtbar. Ich weiß auch nicht. Also.
Ja. Wirklich.
Ja.
Und ich finde, dass es kommt nicht nur von KI. Ich finde, da spielt auch irgendwie so dieser ganze Disney-Prinzessin-Kram irgendwie eine Rolle. Aber ich kriege schon auch ein bisschen auf Bookstagram immer das Kotzen, wenn ich oft so diese Page-Overlays von so Romantasy-Büchern sehe. Also nicht bei allen, not all Page-Overlays. Aber es ist doch super häufig so dieses weibliche Hauptfigur. Hier, das ist, ne, dann ist da irgendwie, was weiß ich, so eine Prinzessin oder irgendwie halt eine irgendwie Fantasy-angehauchte weibliche Figur, die aber dann auch super oft aussieht wie so eine Mischung aus so einem Manga-Mädchen und einer Disney-Prinzessin. Und ich kann gar nicht mehr sagen, ist es jetzt mittlerweile über, ist es KI-generiert oder hat jemand einfach nur gesagt, bitte hier Zeichnerin, zeichne mir das wie eine Disney-Prinzessin, weil ich finde das irgendwie so hübsch und süß. Und ich finde, das ist so dieses, sie ist so süß und kindlich, aber sie ist auch irgendwie so fuckable. Und auch so dieses super enge Weiblichkeitsbild, das einfach super jung ist und auf so eine Weise kindlich. Also wenn ich so durch die Straßen gehe, dann ist das ja gar nicht so.
Nee.
Also gehen die Leute nie raus. Naja. Und ich finde auch durch diese mediale Überrepräsentation, einerseits durch KI und andererseits so durch dieses wir haben Frauen auszusehen, wirkt das auch so voll, also zum Beispiel in diese Manosphere rein, ja? Also da habe ich ja vor kurzem auch Vortrag zugemacht, wo das angesprochen wurde. Es gibt ja diese Manosphere-Männer, also so Pickup-Artists und Incels und sowas. Und die erwarten halt dieses Körperbild, das sie online überrepräsentiert sehen von Frauen und feinden dann auch Frauen an, die dem nicht entsprechen. Also da ist ja so ganz oft so dieses, sieht man auch schon mal auf Social Media und sowas, dass Frauen, die nicht diesem Kindchenschema dann entsprechen so als trans gelabelt werden, auch wenn sie gar nicht trans sind zum Beispiel. Aber auf natürlich eine feindliche Weise, ne? Also ich würde jetzt einerseits sagen, es ist nichts Schlimmes daran, als trans gelabelt zu werden, aber wenn es natürlich von außen und auf so gewaltsame Zuschreibungsweise passiert, also dass das halt, dass es diese Form von Cis-Weiblichkeit so eng wird, so verengt wird, diese genehmigte Cis-Weiblichkeit, dass alles, was dem nicht entspricht, quasi schon rausfällt. Also Leute werden schon als nicht cis gelabelt, obwohl sie cis sind, weil die Definition von Cis-Weiblichkeit so klein geworden ist.
Mhm. Ja, weil sie vielleicht irgendwie breiteres Schultern haben oder Kleidergröße 40 oder halt nicht so. Ja, voll.
Das ist ja eine Form von, also von, wo Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit sich schön intersektional zum Nachteil aller verbünden.
Ja, total.
Und das ist aber immerhin dann auch eine Handlungsfeld ist, wo man irgendwie sieht, da können natürlich Cis- und Transfrauen gemeinsam versuchen, einfach wehrhaft zu werden.
Apropos wehrhaft oder wehren. Genau, also ich habe ja gerade auch so ein bisschen zur Vorbereitung auf die Folge, noch nicht ganz bis zum Ende, aber so große Teile von einem Buch namens Unlikable Female Characters gelesen, was du mir mal geschenkt hast. Ja, vielen Dank nochmal. Genau, da geht es so ganz viel um, ja, auch so, ja, verschiedene Arten von unlikable weiblichen Figuren in hauptsächlich Filmen und Serien. Und also verschieden, also viel, was wir jetzt schon hatten, so die Schlampe, die Bitch, die, also auch das Highschool Mean Girl und so gab's auch. Und wie sich das auch so entwickelt hat, tatsächlich in Hollywood, auch mit so ganz wirklich interessanten Sachen aus der Zeit, so in den 20ern, 30ern, bevor es diesen Hays Code in Hollywood gab, der ja ganz viel untersagt hat. Da war auch ein Kapitel über die Angry Woman. Und die Angry Woman, das fand ich total, das hat mich sehr abgeholt, weil, also, Männer dürfen ja wütend sein, ne? Die dürfen in der Politik wütend sein, die dürfen in Filmen und wütend sein, in Büchern. Oft ist das ja, ne, so ganz positiv da bewertet. Wenn wütende Frauen schon immer ein Problem sind, weil es, ne, ganz oft nicht ernst genommen wird, irgendwie als, oder so ein bisschen abgewertet, irgendwie als niedlich hingestellt. Und was ich dann noch gut fand als Bemerkung war, dass es ganz oft so ist, dass es nur okay ist. Also Frauen dürfen wütend sein, aber immer nur auf so ganz spezielle, konkrete Sachen.
Hm.
Ne, so den Ex, der sie betrogen hat, dem dann das Auto zu zerschlagen oder seine Sachen vom Balkon zu werfen, das ist voll okay. Oder keine Ahnung, der gegenüber der fiesen Chefin irgendwas zu machen, die einen schlecht behandelt, auch okay. Aber ja, erstens ist es ganz oft so, dass es halt auf was, also was ganz Konkretes bezogen sein muss, während Männer auch einfach gegen das System aufbegehren dürfen. Da gibt's ja so viele, ne, so viele Filme, auch irgendwie Falling Down oder so, wo der Typ irgendwie in seinem Kleinbürgertum feststeckt und dann irgendwie amok läuft, wenn er bei McDonald's den Frühstücksburger nicht mehr kriegt und so. Das ist von der Frau vollkommen undenkbar. Und zweitens, und das finde ich ist auch wirklich so ein Ding, ist weibliche Wut immer verbunden mit so einer sofortigen Forderung nach Lösungen und lösungsorientiert sein und konstruktiv sein. Also, ne, so irgendwie, ja, man darf wütend sein, man muss dann auch sofort sagen, und jetzt mache ich das und das. Man darf nicht einfach so vor sich hin wüten und auch nicht so richtig wissen, was jetzt eigentlich die Lösung ist.
Mhm.
Und ich finde, das ist auch in der Realität ganz oft so. Ne, man so irgendwie, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit äußert, so, nee, das läuft hier gerade richtig scheiße, ich reg mich so drüber auf, ich finde das so unerträglich, das ist doch alles Kacke, dann kommen irgendwie sofort Leute und sagen, ja, was machst du denn jetzt dagegen? Also wenn man jetzt, ne, keine Ahnung, auch zum Beispiel über den Buchmarkt oder so oder irgendwas, irgendwas Politisches.
Bleib mal sachlich, nenn mir eine Quelle. Quelle, Fragezeichen.
Ja.
Und dann?
Genau, Quelle, dann geht doch ins Self-Publishing. Oder dann geht doch, dann mach doch, was machst du denn jetzt dagegen? Warum schreibst du denn jetzt nicht das, was du gerne, wo du jetzt bemängelst, dass es da zu wenig von gibt und so weiter und so weiter.
Ja, voll. Auch nie irgendwie so eine, ich glaube, da ist auch viel drin, dass es halt nie so eine Handlungsanforderung an jemand anderen außer dich selbst geben soll. Also
ja,
du kannst ja dann mal was machen.
Ja, genau.
Weil dann bist du beschäftigt. So.
Ja. Ich meine, hat jetzt auch keiner diesen Wutbauern gesagt, warum steht ihr jetzt mit eurem Trecker auf der Straße? Geht doch mal nach Hause und reflektiert, wie ihr auf eurem Bauernhof das besser machen könnt. So. Genau, da ist natürlich auch nochmal wieder so noch, ne, so eine die Komponente drin, dass dann gerade nicht weiße Frauen das dann nochmal mehr betrifft. Also die Angry Black Woman ist ja sogar nochmal ein größeres Trope. Die Spicy Latina, wo das, also auch so ganz so, ach, das ist ja so sexy und witzig,
ja,
wie die sich immer aufregt und so, also ganz, also da, das ist dann noch, da gibt's dann noch weniger Beispiele, wo das irgendwie einfach stattfinden kann, ohne dass das irgendwie so abgewertet wird oder lächerlich gemacht oder, ja.
Oder auch hier Neurodivergenz. Ich musste gerade eben bei den Protestbauern an die Klimabewegung denken,
ja,
und so, was Greta Thunberg dann so,
oh ja,
alles auch auf neurodivergente Weiblichkeit zielende,
ja,
Abwertungen erfahren hat und so. Und auch so dieses typische, was macht sie denn persönlich? Hat sie jetzt etwa einen Flieger irgendwo hingenommen? Hat sie einen Coffee to go ohne Mehrwegbecher getrunken und so
was? Also das ist ja noch so ein Perfektheitsanspruch. Das kommt ja auch noch dazu. Also man darf nur was kritisieren, wenn man selbst perfekt ist und heilig und überhaupt. Genau, was auch noch in dem Buch drin war halt natürlich so alles, was zum Thema so Frauen und psychische Gesundheit oder psychische Erkrankung drin ist. Das ist, also finde ich ja auch, also das hat ja auch eine ganz, ganz lange Historie von der vermeintlichen Hysterie. Vielleicht, falls ich es noch nicht weiß, genau, Hysterie war ja eine medizinische Theorie in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, da wandert die Gebärmutter in den Kopf und macht die Frauen verrückt, so.
Ja, Hystera halt, heißt tatsächlich Gebärmutter.
Genau. Man hätte nie einen Mann hysterisch genannt, weil er hatte ja keine Gebärmutter, die, also da, ne, in der binären, cis-sexistischen Weise, die da irgendwie irgendwo hinwandern konnte und ihn verrückt machen.
Durch seinen Körper wandern
kann. Genau. Und also hysterisch ist ein derartig misogyner Begriff mit einer derart schlimmen Geschichte, weil ja auch Frauen einfach von Ehemännern oder Familie zwangseingewiesen werden konnten, wenn sie sich nicht so verhalten haben, wie sie sollten und so weiter und so weiter. Ich finde es immer schön, wenn das nicht mehr benutzt wird. Also zumindest nicht in einem Kontext, wenn man eigentlich meint, panisch oder wütend oder außer sich oder so. Ja. Und das hat mich auch wieder daran erinnert, diese Geschichte mit, dass in den USA jetzt versuchen, dass Leute, die Trump kritisieren, als psychisch krank gelabelt werden sollen. Da sieht man die Zwangseinweisung dann schon auch wieder vor sich. Ne? Auch Worte wie krank oder gesund haben ja teilweise was Politisches.
Auf jeden Fall.
Ne? Also nicht immer. Und es gibt natürlich einfach Erkrankungen und auch psychische Erkrankungen, die natürlich auch ernst zu nehmen sind und alles so weiter. Aber manchmal ist es schon auch so ein bisschen, wenn man so überlegt, na okay, was galt denn mal als, also ich queer sein galt als Krankheit mal. Und die Hysterie und all sowas. Muss man vielleicht mal gucken, okay, was passiert hier eigentlich gerade?
Ja, es gibt ja diesen berühmten Bericht von Nellie Bly, die Journalistin, die ja auch in so einem Asylum sich hat einweisen lassen, um da undercover zu recherchieren. Aber halt 1920 oder so. Oder noch länger, ich weiß gar nicht genau. Und die dann ja festgestellt hat, die meisten Frauen da drin hatten gar nichts. Also die konnten einfach nur die Sprache nicht gut oder ja, sonst irgendwelche hanebüchenen Einweisungsgeschichten stecken dahinter.
Ja. Da gibt's ja auch diesen Film aus den 40ern, Gaslight, der ja aus, also von dem ja das Wort Gaslighting kommt. Das ist halt so ein Typ, der eine Frau heiratet und sie dann gezielt in den Wahnsinn sozusagen versucht zu treiben, indem er halt zum Beispiel mal die Gaslampen im Haus so flackern lässt.
Und sie sagt,
oh Gott, das Licht flackert. Und er sagt, nee, wieso? Ich sehe nichts. Und dann am Ende lässt er sie halt einweisen und damit er an ihr Geld kommt. So. Also da kommt Gaslighting.
Wow.
Ja, und das Letzte ist, und da können wir jetzt so ein bisschen auch auf so eine nicht fiktionale, sondern so eine Meta-Ebene überleiten, ist natürlich noch die biestige Frau. Also das finde ich ist immer noch auch ganz oft, ne? Die nörgelnde, spaßbremsende, schrille Frau, die irgendwie allen anderen den Spaß verdirbt.
Da spielen auch, ich habe in letzter Zeit auch viel über hier gegenderte Elternrollen
nachgedacht.
Und da, finde ich, spielt das auch total rein. Nicht unbedingt das Biestige, aber dieses Spaßbremsende.
Die vernünftige Mutter.
Die Mütter halt immer die Männer und die Kinder bremsen müssen, damit die ja nicht so viel Spaß haben, aber sich halt auch nicht verletzen. Sie hat halt schon auch die Verantwortung, dass das passiert. Ne?
Total.
Die Armen, die können ja sonst gar nicht, der Mann kann unmöglich beurteilen, was er da gerade tut.
Ja.
Das kann nur die Frau machen.
Der Mann ist ja eigentlich wieder das weitere Kind.
Eben.
Ne? Also.
Da muss man dann sagen, also bitte, bevor ihr euch wehtut, hört mal auf.
Genau, super. Und auch so eine ganz spezielle Ausprägung davon ist ja die Sitcom-Wife. Also diese typische, der lustige, spaßige männliche Hauptcharakter und seine nörgelnde.
Ich habe so lange nicht mal an Sitcom-Wives gedacht, danke.
Ja, diese nörgelnde Frau. Und es gibt ja eine sehr gute Serie namens Kevin Can Fuck Himself. die ist wirklich super gut. Da ist die Hauptfigur nämlich auch so eine Sitcom-Wife, die aber eigentlich in der Ehe halt super unglücklich ist und da irgendwie auch raus möchte. Und der Mann auch wirklich einfach ganz schrecklich ist. Also so wie auch diese Sitcom-Ehemänner eigentlich ganz schrecklich sind oft.
Ja.
Und dann ist das halt so, dass in der Serie immer, es gibt immer diese Sitcom-Szenen mit so eingespielten Lachern und auch einer anderen Kameraführung und so. Und immer, wenn der Typ aus dem Raum geht oder sie aus dem Raum geht, geht es in die Realität über. Also in die echte Welt sozusagen, wo dann auch alles anders gefilmt ist, die Farben weniger knallig und es keine Lacher gibt. Und wo man dann sieht, wie sie unter diesem Typen leidet und versucht, da irgendwie rauszukommen, aber selber halt auch so gefangen ist in so diesen Vorstellungen von, nein, ich kann mich doch nicht scheiden lassen. Wie wird das denn aussehen? So.
Ja.
Und also eine unglaublich gute Serie, die das so richtig gut thematisiert und auch einfach dieses Trope von dem lustigen kindischen Ehemann und seinem besten Buddy und so, der wirklich extrem gut durchspielt. Kann ich nur empfehlen. Und ich erinnere mich auch noch an jemand, der mir immer sagte, es ist gut, wenn eine Frau in der Rollenspielrunde ist, dann sind die männlichen Spieler disziplinierter.
Ah ja.
Ja. Da habe ich dann auch gedacht, okay, cool.
Das gibt's ja auch in ganz vielen Schulklassen, so dieses,
setzen
wir euch mal auseinander und ihr setzt euch neben das Mädchen und die kann dann mal ein bisschen gucken, dass sie ihre eigenen Leistungen aufrechterhält, aber dabei auch eure wieder nach oben zieht.
Ja.
Ja, wir haben dazu ja schon mal eine Folge gemacht, deswegen nur ganz kurz noch als einen der letzten oder den letzten Punkt vielleicht. Mir ist noch untergekommen der Strong Female Character. Ja. Dazu habe ich noch was gelesen und The Male Gaze da drauf, weil es ja auch da so relativ eigentlich ein enges Bild von starker Weiblichkeit gibt. Also auch da gibt es mittlerweile natürlich auch Gegenbeispiele zu, glücklicherweise. Aber lange war das halt so ein bisschen, und ich bin Buffy-Fan, ja, ich liebe Buffy, aber Buffy ist schon der archetypische Strong Female Character. Und dass dieser Strong Female Character, also diese Frauen who kick ass, dass die eigentlich gar nicht wirklich für den weiblichen Blick geschrieben wurden. Also nicht, dass Frauen sich da irgendwie drin wiederfinden können. Das tun sie trotzdem natürlich. Ja. Sondern aber ursprünglich geschrieben und eingefangen und auf Zelluloid gebannt sind sie halt für die junge, männliche, oft weiße Audience, die halt so als der Norm, ne, ist ja immer noch so die Norm, das Normpublikum, ja, dass das quasi für die geschrieben ist. Und auch so ein bisschen, das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt, ihrem sexuellen Erwachen dient, ne? Also sind im Prinzip, ist für Teenager geschrieben worden und das ist so ein bisschen so dieses, ja, dass der weibliche Charakter nicht zur Identifizierung von Frauen dient, sondern zur Identifizierung des eigenen Begehrens für junge Männer, für junge Heteromänner.
Ja. Oh ja.
Das fand ich auch nochmal einen spannenden Part. Aber ich glaube, da hatten wir über Strong Female Characters haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht.
Ich frage mich jetzt gerade, ob dann Willow für die Frauen da ist, war.
Ja, vielleicht.
Ich finde, die hat ja viel von diesen typischen Hauptfiguren aus so Highschool-Movies. Ne, so die Schüchterne, die bisschen nerdige, die aber auch. Genau, und als letztes, das ist auch eine gute Überleitung zum Medienthema, gibt es den Male Gaze natürlich auch in der Rezeption von Texten. Also, und auch nicht nur von Männern tatsächlich. Also ganz oft, wenn ich so Sachen lese, wo ich dann denke, also es muss ja jetzt, also mir hat das Buch nicht gefallen. Also das ist das was anderes, das ist Geschmackssache, ist voll okay, aber es werden auch ganz so Sachen nicht verstanden oder nicht wiedererkannt. So so Themen und Motive. Und es gibt ja viele Beispiele, wie zum Beispiel so Romane von Frauen in diesen Formaten wie Literarisches Quartett oder so zerrissen wurden, weil die Leute nicht gecheckt haben, worum es da überhaupt geht. So.
Ja,
das ist halt irgendwie, das ist jetzt nicht nur so ein Rumfühlen und Rummeinen, sondern das sind einfach so konkrete Leben im Patriarchat, Mechanismen, die da thematisiert werden.
Ja, voll. Ich finde auch, dass da auch eine Riesenrolle spielt, dass es ja schwieriger ist, eine Tradition zu etablieren, wenn der Zugang, wir haben ja schon über einen Kanon geredet, ne, so. Wenn also Sachen nicht kanonisiert werden, wenn Sachen immer wieder nicht mehr lieferbar sind oder irgendwie sowas, dann ist es auch viel schwieriger, darüber eine Tradition zu etablieren, die sichtbar ist und zugänglich so. Und ich finde, diese Traditionen existieren ja oft trotzdem auf so eine unterschwellige Ebene oder die sind dann so tradiert über so ganz viel persönlichen Kontakt oder so. Also ist so meine Erfahrung, dass einfach ganz viel so über Austausch und hast du mal da und davon gehört und ich habe hier mal einen Tipp und ich habe hier mal einen Link oder irgendwie einen Buchtipp oder irgendwie sowas. Und dass ich das oft gar nicht wüsste, wenn ich jetzt nicht diesen Kontakt dann gehabt hätte, ne? So,
ja.
Also, dass so diese Tradition nur zugänglich ist, wenn man halt andere Leute kennt, die den auch schon versucht haben zu knacken, so. Das war das nur, das ist der Team-Effort, zu dieser Tradition irgendwie Zugang zu finden. In der generellen Wahrnehmung ist es dann aber oft so, oder in der männlichen, im Male Gaze, ist es dann oft so, dass Leute dann denken, wir schreiben so wild in den Wald. Also wir schreiben so irgendwas.
Ja.
So, was wir uns halt irgendwie, ja, das sind diese komischen queeren und weiblichen Leute, die haben sich irgendwie, weiß ich auch nicht, worüber die immer schreiben, ganz komische Sachen. So, so am Kanon vorbei, ne, so. Und das dann gar nicht wahrgenommen werden kann, dass es da auch eine eigene Spur gibt, der diese schreibenden Folgen.
Ja.
Also, dass es eine queere und weibliche Lebens- und Schreibrealität gibt. Und die ist aber nicht so offenkundig. Die ist kein asphaltierter Weg. Die ist so ein Wildwechsel.
Ja.
Der läuft, versuchen wir zu finden und der hinterher zu laufen. Aber es ist irgendwie klar, dass für andere Leute sieht es so aus, als würden wir wild durch den Wald laufen.
Ja. Und halt auch so, total. Und das halt auch irgendwie so diese, also, es gibt ja zum Beispiel ganz viele Bücher von Frauen aus der Vergangenheit, die halt auch dieses Schreiben trotz des Alltags irgendwie thematisieren, ne?
Ja.
Also dieses, das eigene Zimmer, und so, also so dieses irgendwie, oh, überhaupt den Raum zu finden, überhaupt die Zeit zu finden, dass überhaupt noch irgendwie Zeit für sich selbst zu finden, wenn man ja eigentlich immer so Care-Arbeitsverpflichtung eingebaut ist, aus dem man irgendwie auch nicht rauskam damals natürlich, ne?
Ja.
Also das sind natürlich so Themen, die dann, ja, irgendwie, okay, was weiß ich, damals ja schon die Männer, die die Ehefrau hatten, die ihnen den Rücken frei hielt oder irgendwie alleinstehend oder vielleicht mit einer Angestellten waren oder so, die das natürlich überhaupt nicht verstanden haben, weil das an ihrer Lebensrealität so weit vorbeiging. Und auch heute sehe ich das irgendwie noch, dass da teilweise Sachen irgendwie so dann beim in der Rezeption so abgewertet werden, weil sie nicht verstanden werden oder weil sie so unbekannt sind, weil Leute sich nicht damit beschäftigt haben. Also so nach dem Motto, ich verstehe nicht, warum das jetzt, ich verstehe nicht, warum das hier so geschildert ist oder teilweise auch so, das muss doch irgendwie übertrieben sein oder
ja,
das ist ja viel zu plakativ, sowas passiert doch nicht wirklich. Und dann gleichzeitig, wenn es nicht plakativ ist, sondern so eher subtil einfließt, das wird überhaupt nicht wahrgenommen.
Ja, das ist das Beste.
Also es ist beides
gut, aber so dieses, das Subtile wird überhaupt nicht wahrgenommen oder verstanden oder so.
Ja.
Ist, ja, okay.
Genau, also ich kann mich auch noch dran erinnern, wie du damals gesagt hast, okay, Leute, bei Anarchie, die kroketten einfach nicht, dass Nika eine nicht-binäre Person ist. So, die selbst irgendwie die Sprache dafür sucht und ich glaube, alle Leute, die selbst mit dem Thema zu tun haben, haben es halt sofort bemerkt. Ne?
Und ich meine, natürlich, ne, es gibt sicherlich auch Sachen, die ich dann umgekehrt nicht bemerke. Aber ich finde halt, dass gerade, dass es da halt auch so einen Mehrheitsdiskurs gibt und von uns wird erwartet, dass wir alles getten, was dem Mehrheitsdiskurs entspricht. Das ist ja auch immer ganz klassisch, dieses, was auch schwarze Autorinnen viel kritisieren, dass es halt diese weißen Lebenswirklichkeiten gibt und die sind das Allgemeine und müssen verstanden werden.
Genau, oder das müsste aber besser erklärt werden, damit alle, damit auch die Weißen, die Männlichen, die Cis, was auch immer, Privilegienmerkmal X, das auch verstehen. Also, und das finde ich auch mal ganz furchtbar, weil ich denke mir so, nee, also ich, wie gesagt, ich verstehe vielleicht auch nicht immer alles, das kann gut sein, ne, also das, aber wenn ich dann auch mal was nicht verstehe, dann kann ich das ja nachschauen. Oder ich kann noch mal eine Rezension lesen, wo zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel damals, fällt mir gerade so ein, als ich Luke Cage die erste Staffel geguckt habe, diese damals noch Netflix Marvel-Serie. Ich habe das am Anfang halt nicht gecheckt, was das für ein Riesending ist, dass das halt ein großer schwarzer Typ im Hoodie ist, der durch die Gegend läuft und einfach nicht stirbt, weil er kugelsicher ist. So. Also, dass das irgendwie, dass das so eine ganz lange, schreckliche Geschichte mit irgendwie, ne, dass schwarze Männer in Hoodies halt öfter, vielleicht nicht immer sofort erschossen, aber halt angehalten, kontrolliert, verscheucht, sonst was. Also das habe ich, klar gut, dann, ja, wusste ich nicht. Okay, habe ich dann aber Rezension zugelesen, dann habe ich es kapiert. So. Man muss ja nicht immer alles sofort verstehen.
Das ist ja auch, also wir lesen ja auch, um neue Dinge zu erfahren.
Ja, genau.
Das wäre ja langweilig.
Ja. Und das ist dann immer so, das ist das Frustige daran, dass es ja diese lange Tradition gibt, die immer wieder vergessen wird, immer wieder nicht mehr lieferbar, immer wieder nicht mehr relevant und dass dann deshalb immer das so ein bisschen als, ach, das ist jetzt neu und...
Ja, jedes Mal neu.
Es gab mal eine an sich auch wohlwollende und nette Rezension zu Queerwelten, 11, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo die erschienen ist oder so und so und die war auch in Ordnung und ich war auch schön, dass es rezensiert wurde, aber dann wurde am Ende gesagt, irgendwas mit und die Redaktion, die geht da so ran mit so einem neuen, frischen, hoffnungsvollen Touch und ich war so, have you met me? Ich weiß ich nicht, wir sind alle über 40, wir sind alle nicht jung und naiv, wir sind alle auch nicht hoffnungsvoll, wir sind einfach wütend vielleicht oder wir machen das halt irgendwie, weil wir denken, wir müssen jetzt irgendwie, na gut, dann müssen wir es halt selber machen, wenn es das so nicht gibt und wir sind jetzt nicht so rehäugige 20-Jährige, nichts gegen rehäugige 20-Jährige, aber wir sind jetzt nicht so vollkommen naive
Fräulein Wunder,
die jetzt auch mal sagen, oh, wir stecken jetzt auch mal den großen Zeh ins große Meer der Fantastik mit unserem frischen Ansatz.
Spannend.
Weil nee, also
Ja, diese Sache mit dem Fräulein-Wunder, das weiß ich ja noch, dass das, das war auch was, was ich in der Ausbildung war. Also ist ja schon eine Ecke her. Ich bin ja, wie gesagt, nicht mehr rehäugig und 20.
Ja.
Damals war ich rehäugig und 20. Und da wurde das immerhin auch schon diskutiert, dass es halt immer wieder diese, damals war es Judith Herrmann, dann halt jung waren und die über ihr Äußeres beschrieben wurden im Spiegel, die halt irgendwie welchen Pulli und welches Getränk auch, welches Mädchengetränk haben sie gerade vor sich stehen mit ganz viel Milchschaum und Karamell und so. Und die dann halt irgendwie, dann aber unter die Fittiche von so einem tollen, ich glaube damals lebte der auf jeden Fall noch, von so Reich Ranitzky genommen wurden, der dann auch ganz gönnerhaft, ne, so, ach ja, die ist toll, das ist jetzt unser Token in der Literatur, unser neues Token. Danach werden wir wieder behaupten, es gibt ja keine Frauen und dann kommt wieder ein neues Token.
Ja, so. Genau. Und das ist halt einfach sowas irgendwie, es ist jetzt, ich werf das jetzt niemandem vor, der ist Privatperson, einfach vielleicht nicht weiß, was es da alles so gibt oder gab. Es ist ja auch irgendwie, es muss sich ja nun auch nicht.
Es wird ja auch verunsichtbar. Das ist, man
ja, genau, und es muss sich ja auch nicht jeder, also der also so hobbymäßig liest, mit der gesamten Literaturgeschichte befassen oder so. Wenn es dann halt um Artikel, Rezension, ne, irgendwie so Dinge, wo man nach außen hin was schreibt und was dann irgendwo erscheint, da sollte man sich vielleicht noch ein bisschen damit befassen und ein bisschen Recherche betreiben. Ja, es gibt ja auch Science-Fiction von Frauen, zum Beispiel Ursula Le Guin, da könnte ich auch immer schreien. Also Ursula Le Guin ist großartig, aber sie war nicht die einzige Frau in der Geschichte der Menschheit, die Science-Fiction geschrieben hat.
Ja, dazu habe ich ja meine 20-teilige Reihe auf Tor geschrieben, damit das nie wieder behauptet werden kann.
Genau.
Die ist aber jetzt schon wieder schwerer auffindbar, weil seit das Design geändert wurde, sind die nicht mehr untereinander verlinkt. Das heißt, man ist sehr schwer, die zu finden, habe ich vor kurzem festgestellt. Da dachte ich auch schon so.
Da geht's schon los.
Ja, ist das jetzt auch schon wieder so.
Ja,
ja, aber das war ja nicht die einzige Gegenbewegung gegen diese male-gazige Literaturszene, sondern es gibt ja auch in den letzten Jahren auch verstärkt nochmal Sichtbarkeitsbewegungen, was sehr toll ist. Und wir wollten da federführend ein bisschen oder stellvertretend auch zum Beispiel Nicole Seifert erwähnen.
Ja.
Die ja mittlerweile 2 Sachbücher zu dem Thema geschrieben hat. Einmal Frauen durchgestrichen Literatur. Und ihr neues Buch, Einige Herren sagten etwas dazu, was sich speziell um die Gruppe 47 dreht.
Mhm.
Ja, und Nicole Seifert und Magda Birkmann, die vielleicht einige von euch als Magdarine und so auch von Social Media kennen.
Die hat einen sehr gefährlichen Newsletter. Danach möchte man nämlich immer ganz viele Bücher kaufen.
Die machen zusammen auch eine Reihe bei Rowohlt, die Ruhr-Ruhr-Entdeckungen. Rowohlt schreibt dazu, dass es Romane bemerkenswerter, aber bereits vergessener Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert sind, die halt von den beiden ausgewählt und mit Nachworten versehen wurden. Und die beiden Herausgeberinnen möchten mit ihrer Auswahl einen Vergleich ermöglichen. Nämlich genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Wiederkehrende Themen und Motive in ganz unterschiedlichen Variationen zeigen und so auf oft übersehene Traditionslinien weiblichen Schreibens aufmerksam
machen. Ja, ja.
Also warum lauft ihr da so wild durch den Wald?
Ja, genau. Ich glaube, das erste war ja ein Mädchen mit Purpura. Da hatte ich damals, als das erschien, gab es eine Lesung im Hamburg im Literaturhaus, die auch gestreamt wurde. Die hatte ich mir damals angeschaut. Ich glaube, es sind aber inzwischen auch noch weitere erschienen und teilweise auch zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und so. Also sehr cool.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall mal
anschauen.
Genau,
können wir den Link auch. Es gibt eine eigene Website dazu bei Rowohlt und dann. Genau, das ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass wir jetzt auch gemeinsam lesen wollen im Slack in so Lesekreisen. Du hast einen neuen Slack-Channel erstellt.
Genau, also wir
gemeinsam Bücher lesen. Wir haben uns natürlich schon vorgenommen, dass wir vielleicht auch mal so eher nicht ganz so bekannte Sachen von Frauen und queeren Menschen und so lesen werden.
Ja, genau. Also das Slack ist ja unser Chat für die Patrons. Und jetzt als erstes haben wir mit einem ganz großen Klassiker, den ich aber tatsächlich auch noch nicht kannte, angefangen.
Ja.
Nämlich
also das ist tatsächlich ein bekanntes Buch.
Ja, wie du eben schon sagtest.
Aber viele von uns kannten es noch nicht, ich auch nicht. Und deswegen fand ich es einen guten Startpunkt.
Genau, die Wand. Ja, wow, also dass das in der Bibliothek bei Frauen steht, ist schon auch echt krass.
Ja, genau.
Ja, also wir sind auch noch am Lesen, deswegen haben wir jetzt noch keine abschließende Rezension, weil wir lesen das nur in 3 Abschnitten und wir sind erst zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt. Aber ich fand auf jeden Fall auch schon, dass da wirklich, wie du schon sagst, die Robinsonade schon sehr anders wirkt als jetzt von einem Mann, der irgendwo strandet oder so.
Also mir gefällt es auch bisher sehr, sehr gut, weil es auch super intens ist.
Total intens, ja.
Hat super viel so Foreshadowing, dass man mal so denkt, Und ich finde es total bemerkenswert, dass es ja so ein, also im Prinzip ist sie ja wie so gestrandet, also eine einzelne Frau, die wie Robinson Crusoe auf der Insel ist, sie in einem Tal gestrandet, das halt von der titelgebenden Wand von der Außenwelt abgeschnitten ist. Und ich fand ganz spannend und auch sehr bezeichnend irgendwie, dass sie halt, obwohl sie alleine ist, einfach ganz viel hat, wofür sie sorgen muss.
Ja.
Also zum einen Tiere, aber zum anderen natürlich auch ihr eigenes Überleben. Dass das ja auch was ist, worum Robinson Crusoe sich auch zum Beispiel sorgen muss. Aber das steht bei Robinson Crusoe gar nicht in so einem Self-Care-Arbeits.
Nee, da steht es eher in so einem Eroberungskontext. Ne?
Genau.
Ich habe Feuer gemacht. Ich habe eine Hütte gebaut. Und bei ihr ist es halt eher so, und dann muss ich noch, jetzt muss ich aber noch die Wand ausbessern und dann muss ich die Sachen ernten und dann muss ich die Kuh melken und dann muss ich den Hund streicheln und den Hund füttern und so weiter. Mhm. Also es ist so wirklich auch so als so ein bisschen so eine Belastung irgendwie beschrieben.
Und auch gleichzeitig so, dass diese Tiere ja naturgegeben keinen Blick dafür haben, wer sich, dass sich jemand kümmert. Für die ist das einfach da.
Ja.
Und so ist es aber ja gesellschaftlich auch, ne?
Ja.
Also, so dieses, das Kümmern ist immer unsichtbar. Und bei ihr ist es halt total unsichtbar, weil halt nur die Tiere
zeugen. Weil die Kuh halt nicht Danke sagen kann, ja.
Ja, genau. Ja. Und das, ja, es ist eigentlich total krass, so ein Roman zu lesen, und der ist irgendwie schon auch teils so Science Fiction oder, ne, irgendwie.
Ja, keine Ahnung, man weiß nicht, so. Auf jeden Fall fiktional, also übernatürliches, ja, sozusagen, ja.
Und gleichzeitig ist es aber so ein ganz entschieden so ein Care-Arbeitsroman.
Ja.
Das finde ich
voll
super spannend. Also ich bin sehr froh, dass wir das jetzt zusammen lesen und auch nochmal so im Detail in so Spoiler, also wir spoilern immer nur in den Threads, sodass halt Leute auch individuell mitmachen können. Und ich finde, dass das auch einen riesen Mehrwert hat, irgendwie nochmal über
total
all diese Sachen zu reden und nochmal von euch dann irgendwie Lieblingszitate und Stellen.
Ja,
und
ja, total.
Sowas, ja.
Ja, finde das auch sehr schön und hoffe, wir machen damit weiter, noch mit weiteren Klassikern oder vielleicht auch mal mit dem Sachbuch oder so. Das könnt ihr auch dabei sein, falls ihr Patron werdet. Genau. Schon ab der niedrigsten Stufe, ab 1 Euro, gibt es den Zugang zum Slack.
Ja, und im Audio Extra reden wir jetzt über Beispiele, die uns in Erinnerung geblieben sind, die es besser machen.
Genau, weniger male-gaze sind.
Female, queer, gaze.
Aha, genau.
Das war unsere 76. Folge, male-gaze. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod @literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswapped-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über neue Erscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Mai und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna,
Antonia,
Arturo,
Astra,
Bapf,
Blauer Montag,
Brophy,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Dominik,
Doro,
Dr. Nathalie,
Ilia,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatun,
Felix,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Jan-Niklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Joel,
Judith,
Justine,
Kai,
Karma,
Katrin,
Katha,
Kay,
Kirsten,
Laura, Lilly,
Lisa,
Magdalena,
Mara,
Marcel,
Marin,
Mary,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
Mo,
Moritz,
Mück,
Nachi,
Nelo,
Nico,
Nimea,
nur der Tim,
Patrick,
Paula,
Pette,
Phil,
Philipp,
Projekt Myra,
Rabenkönigin,
Ralf,
Reinhold,
Resa,
Esro,
Schreiberling,
Skimmy,
Shelly,
Sol,
Sphärenmeisterspiele,
Sunny,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacle Duck,
Tizi,
Tino,
Tjörn,
Tobias,
Vanessa,
Vic,
Vital
und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Dankeschön.